Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich heute Morgen hier sein darf, um über die Sache zu sprechen, die mein Leben, ihr habt gerade schon ein paar Einblicke bekommen, die mein Leben am meisten verändert hat. Über den größten Reichtum und die größte Kostbarkeit, die ich in meinem Leben finden durfte. Ich war gerade 18 Jahre alt, als ich Jesus kennengelernt habe, als das, was Thorsten auch gerade schon erzählt hat, ja, in meinem Leben persönlich wurde, damals in Nürnberg, nach einem Gespräch mit einem Sportmentor, der mich nach dem Spiel angesprochen hat und wo mir wirklich so klar geworden ist, wenn wirklich Jesus derjenige ist, der von sich behauptet hat zu sein, dann gibt es keine wichtigere Frage, die ich in meinem Leben beantworten kann und auch keinen größeren Reichtum und keinen größeren Gewinn. Aber weißt du, was mich trotzdem immer wieder nachdenklich macht, dass obwohl ich von klein auf viel von diesem Jesus gehört habe, aus einem christlichen Umfeld komme, Gottesdienste besucht habe, in der Jungscha war, mich irgendwann auch konfirmieren habe lassen, ich diese Kostbarkeit, die in Jesus Christus ist, nie wirklich gesehen habe. Und deshalb ist es mein Gebet heute Morgen, egal an welchem Punkt du dich befindest, ob du vielleicht sagst, ja, mehr als vom Hörensagen weiß ich über diesen Jesus gar nicht, oder ob du vielleicht auch schon eine gewisse Zeit sagst, ja, das ist wirklich für mich eine persönlich wichtige Sache in meinem Leben, dass heute Morgen ein Stück weit klarer werden darf, was diesen Jesus so unglaublich kostbar und wertvoll macht. Das Thema lautet, wofür lohnt es sich zu leben? Und ich möchte dir diese Frage zum Start stellen. Was würdest du antworten, wenn du dein eigenes Leben reflektierst und anschaust? Was ist so die Sache, wofür du lebst, wonach du strebst, was dir in deinem Leben wirklich kostbar ist? Und ich weiß, da könnte man ganz unterschiedliche Sachen drauf sagen. Manche würden vielleicht sagen, ja, für mich ist die Familie besonders wichtig, hat einen hohen Stellenwert. Da die Familie zu unterstützen, eine Familie sich auch aufzubauen oder vielleicht Freundschaften, Beziehungen, in denen ich lebe, die mein Leben bestimmen, die meinem Leben irgendwo Sinn geben. Andere würden wiederum vielleicht sagen, Karriere hat einen hohen Stellenwert für mich. Geld, Erfolg oder eben auch Vergnügen, Spaß, so viel mitzunehmen, wie irgendwie geht. Oder wie es in meinem Fall lange Zeit immer war, der Sport. Wo ich immer gedacht habe, ja, wenn ich mal Profi bin, mit all dem, was dazugehört, dem Ruhm, dem Geld, der Anerkennung, dann habe ich alles, was man im Leben braucht, um irgendwo glücklich zu sein, um ein erfülltes Leben führen zu können. Und deshalb war für mich immer klar, wenn ich in meinem Leben eine Sache haben möchte, dann ist es eines Tages auf großer Bühne zu stehen und Bundesliga-Fußball zu spielen. Ich habe dann irgendwann aber nach meinem Karriereende gemerkt, dass das auch nicht so wirklich das feste Fundament ist. Dass auch der Profifußball ja heute oder morgen wegbrechen kann, manchmal ganz unerwartet. Ich hatte eine längere Verletzungsphase mit Mitte 23, wo ich irgendwann gemerkt habe, es geht auf diesem Niveau nicht mehr weiter, wo für mich erstmal eine Welt zusammengebrochen ist. Aber trotzdem war Fußball lange Jahre für mich so die eine Sache, wo ich gesagt habe, darüber bekomme ich das, was man im Leben wirklich braucht, um glücklich zu sein. Gottesdienste, Bibel und all diese Dinge haben mich bis dato lange nicht interessiert. Wenn ich mal im Gottesdienst war, habe ich auf die Uhr geschaut, habe gehofft, dass es schnell wieder vorbei ist, damit ich den Dingen nachgehen kann, die wirklich für mich ein erfülltes Leben mit sich gebracht haben und die mir Spaß gemacht haben. Und der Glaube war da ganz, ganz weit weg. Das war in meiner Jugend so. Und ich bin sehr, sehr dankbar, ja, dass die Bibel uns wichtige Anmerkungen gibt, um diese Frage, wofür sich wirklich zu leben lohnt, zu beantworten. Und ich möchte einsteigen mit einem Text aus der Bibel von einem Mann aus dem Jahr 950 vor Christus. Ein Mann, der sich wirklich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt hat und der auch wirklich Ahnung hat, warum, werden wir gleich sehen. Sein Name ist König Salomo. Und er hat sich mit dieser Frage, wofür es sich zu leben lohnt, beschäftigt. Der größte König der Geschichte Israels, das heißt von ihm, er war größer und reicher als alle und er war weise, mehr Weisheit gab es sozusagen nicht. Und er schreibt in Prediger 2, die Verse 4 bis 10, ich vollbrachte Großartiges. Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Gärten und Parks an und ließ alle Sorten Obstbäume setzen. Ich sammelte das Wasser in Teichen, um damit meine vielen Bäume zu bewässern. Ich kaufte Sklaven und Sklavinnen und weitere Sklaven wurden in meinem Haus geboren. Ich besaß größere Schaf- und Viehherden als irgendjemand vor mir in Jerusalem. Ich häufte Gold und Silber in meiner Schatzkammer an, die Schätze vieler Könige und Provinzen. Ich holte Sänger und Sängerinnen an meinen Hof und nahm mir viele Frauen, das Höchste, was sich ein Mann nur wünschen kann. Auf diese Weise wurde ich berühmter und reicher als alle Könige, die vor mir in Jerusalem geherrscht hatten. Neben all dem besaß ich meine Weisheit. Wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, nahm ich es mir. Ich versagte mir keine einzige Freude. Und ich freute mich bei all den Mühen, die ich hatte. Das war gleichsam ein Nebenlohn meiner Anstrengungen. Doch als ich alles prüfend betrachtete, was ich mir mit meinen Händen erworben hatte und die Mühe dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. König Salomo über seine Bemühungen, ja, diese Frage, wofür es sich wirklich zu leben lohnt, zu beantworten. Was hat er gemacht? Er hat Häuser gebaut, Gärten angelegt. Ich sage immer, das kennen wir als Schwaben. Ja. Er hat Reichtum gesammelt, Silber, Gold. Er hatte jede Menge Ansehen, Liebschaften, Beziehungen. Und er sagt von sich selber, ja, er war reicher als alle. Er versagte seinem Herzen keinen einzigen Wunsch. Alles, was er wollte, alles, was sein Auge begehrt hat, das hat es sich auch genommen. Ist das nicht genau das, wo viele von uns sagen würden, dafür lohnt es sich wirklich zu leben? Außer vielleicht die große Schafherde, habe ich zumindest gedacht, ja. Aber wenn wir das sehen, im Grunde, glaube ich, sind da viele Dinge mit dabei, wo wir sagen, genau dafür lohnt es sich. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, ja, was steht auf deiner Liste? Was steht auf deiner Liste, wofür es sich für dich zu leben lohnt? Salomo, der hatte das alles, alles, was die Welt anbietet, hat er sich genommen, jeden Wunsch erfüllt. Und ja, er hatte auch Freude daran. Aber als er irgendwann zu dem Punkt kam, das Ganze zu reflektieren, was war sein Fazit am Ende des Tages? Ich möchte es nochmal vorlesen. In Vers 11 sagt er, doch als ich alles prüfend betrachtete, was ich mir mit meinen Händen erworben hatte und die Mühe dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz wie der Versuch, den Wind einzufangen. Und jetzt kommt es, es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. Es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Welt. Erstmal ziemlich ernüchterndes Fazit, oder? Aber dennoch, die Realität bezüglich all dieser Dinge, der auch wir eines Tages entgegentreten werden. Und damit sage ich nicht, dass diese Dinge schlecht sind, verstehe mich da nicht falsch, aber ich sage sehr wohl, dass bei der Frage, wofür es sich wirklich zu leben lohnt, uns bewusst sein müsste, dass diese Dinge eines Tages vergehen und dass dann ganz andere Dinge wichtig werden. Die Frage nach Gott, die Frage nach dem Leben danach. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir unser Leben immer wieder reflektieren und innehalten und die Prioritäten richtig setzen, weil wir genauso nackt, wie wir in diese Welt gekommen sind, eines Tages wieder gehen müssen. Und die große Frage ist, was bleibt am Ende von unserem Leben noch übrig? In meinem Karriereende, mit Mitte 23, als der große Traum plötzlich weggebrochen ist, da habe ich mir genau diese Frage gestellt. Das, was mir das Wichtigste war, das, wofür ich immer gelebt habe, das war auf einmal nicht mehr da, das ist mir aus den Händen geglitten. Und ich weiß noch, wie ich damals da stand, ja, die Freunde mittlerweile alle einen guten Job gehabt, studiert und ich konnte die eine Sache, die ich immer machen wollte, die konnte ich jetzt nicht mehr machen und das hat diese Fragen in mir ausgelöst. Weil ich gemerkt habe, der Fußball bei aller Freude auch daran, die das mir vielleicht eine Zeit auch gegeben hat, der konnte mir die Grundfragen im Leben nicht beantworten. Und weißt du, genau da an diesem Punkt angekommen, da setzt Jesus Christus an. In Matthäus 16, Vers 25 bis 26, da sagt Jesus, was hilft es dem Menschen, 26 ist es, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben?
Mit anderen Worten, was bringt's einem, wenn man all seine Ziele erreicht, alles mitnimmt, was diese Welt anbietet, nur am Ende dann zu merken, dass man leer dasteht? Weil man nicht verstanden hat, wo es wahren Reichtum und wo es das wahre Leben zu finden gibt. Ich möchte dir von einem Mann erzählen, dem genau das bewusst geworden ist. Er war englischer Cricket-Nationalmannschaftskapitän und hat ungefähr so im 19. Jahrhundert dort die englische Mannschaft zu großen Erfolgen geführt. Und dieser City Stud, der hatte anfangs in seinem jungen Leben, hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Glauben gehabt. Für ihn gab es auch nur den großen Sport in England, damals die klare Nummer 1 Cricket. Und er war eines Tages mit seinem Bruder, nachdem sie bei einer erfolgreichen Mannschaft gespielt haben, auf dem Heimataufenthalt. Das haben sie immer so gemacht in der Winterpause oder Sommerpause, dass sie die Familie besucht haben. Und dort kam er hin und plötzlich hat sein Vater, wie er es immer getan hat, gesagt, so, jetzt seid ihr alle da, wir unternehmen was Cooles. Die sind früher ins Theater und haben sonstige Events besucht. Und so war es wieder und er hat gedacht, es läuft wie immer. Und dann sind sie losgezogen, haben sich fertig gemacht und auf einmal saß er bei einer Veranstaltung, wo ihm fast die Kinnlade runtergefallen ist, nämlich bei einem Gottesdienst. Sein Vater hat in der Zeit, wo er weg war, Jesus kennengelernt. Und City Stud, der hatte keinerlei Berührungspunkte damit und war da und hat erstmal gedacht, sein Vater, der hat völlig den Verstand verloren. Aber dann saß er schon dort bei diesem Gottesdienst und er konnte weiter mit diesem Glauben lange Zeit nichts anfangen, bis zu dem Tag, als sein Bruder plötzlich schwer krank wurde. Sie haben zusammen in der Mannschaft gespielt und am Sterbebett von seinem Bruder, der eine schwere Lungenentzündung hatte, ein paar Monate später, nachdem er das erste Mal in einem Gottesdienst saß, sind ihm folgende Gedanken durch den Kopf gegangen. Und er sagt dort in seiner Biografie über diesen Moment, was sind all der Ruhm und die Ehre wert? Was bringt es, wenn man sein ganzes Leben lang nach Ruhm und Geld jagt und am Ende vor Gott steht und Rechenschaft geben muss? In diesem Bett könnte genauso gut ich liegen und George, das ist der Bruder, würde mir dann die Stirn abwischen. Was wäre, wenn ich jetzt sterben würde? Wohin würde die Reise gehen? Was sind all der Ruhm und die Ehre wert? Was bringt es, wenn man sein ganzes Leben lang nach Ruhm und Geld jagt und am Ende vor Gott steht und Rechenschaft geben muss? In diesem Moment, wo City Stud seinen Bruder im Krankenbett liegen sah, ist ihm auf einmal deutlich geworden, auf was vom Fundament sein Leben bisher stand. Und das Schöne ist, kurze Zeit später kam er angetrieben von diesem Vers, den ich anfangs vorgelesen habe, aus Matthäus 16, 26, zum persönlichen Glauben an Jesus, was sein Leben komplett verändert hat. Er hat seine Karriere beendet, er ist als Missionar nach China gegangen, weil er das für einen größeren Reichtum und für einen größeren Gewinn hielt als sein bisheriges Leben. Und das heißt für mich jetzt nicht falsch verstehen, ja, wenn man an Jesus glaubt, dann muss man nach China als Missionar gehen. Aber es macht irgendwie was deutlich, dass es bei diesem Mann eine Perspektivveränderung gab, weil ihm klar geworden ist, das, was ihm bisher Reichtum war, im Verhältnis zu dem, was er jetzt gefunden hat, das ist belanglos. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei sein Leben zu verlieren? Und ich erinnere mich in meinem Leben noch gut, ja, als ich das erste Mal wirklich mit dieser Frage konfrontiert wurde, auf einem Sportlergottesdienst. Ich war gerade mit 18 Jahren so auf dem Sprung zu den Profis und da hatte ich diese Begegnung mit diesem Mann, der mit mir über den Glauben ins Gespräch gekommen ist und kurze Zeit später war eine Einladung da zu einem Sportlergottesdienst. Und ich habe gedacht, cool, da kommen Spieler von Schalke, von Dortmund. Ich war großer Schalke-Fan damals, ja. Kann man heute vielleicht nicht mehr so nachvollziehen, aber damals waren die noch ein bisschen erfolgreicher. Und ich habe so gedacht, cool, jetzt bin ich endlich in diesen Kreisen unterwegs, wo ich immer hin wollte. Der Prediger, der eingeladen hat an diesem Abend, war Zé Roberto, mein Kindheitsidol, ja, brasilianischer Nationalspieler, bei Bayern München gespielt, bei Real Madrid, wirklich ein Topstar. Ich wollte immer werden wie der. Und ich fahre dorthin als 18-Jähriger, die haben sich in der Hotellobby getroffen, ja, dicke Autos vor der Tür, sage ich immer, Ferraris, alles, was man sich vorstellen kann und saßen dort und irgendwann steht dieser Zé Roberto auf, es gab davor ein bisschen Musik, was zu essen und fängt an zu reden. Und was machst du jetzt, wenn dein Kindheitsidol auf einmal vor dir steht? Du hörst ganz genau zu. Und Zé Roberto, der fängt irgendwann an zu den Fußballern zu sagen, ja, ich weiß, ihr könnt euch alles leisten, was ihr wollt, ihr könnt alles mitnehmen, was diese Welt anbietet, materiell keine Grenzen gesetzt. Finanziell so viele Möglichkeiten, jedes Vergnügen, jeden Spaß, den ihr haben wollt, den könnt ihr euch holen. Aber seid ihr wirklich glücklich? Das war die Frage. Und da bin ich hellhörig geworden, weil ich immer gedacht habe, wenn ich mal Profi bin, dann komme ich klar, dann bin ich jemand, dann habe ich alles, dann habe ich das erfüllte Leben. Und vielleicht hast du auch so eine Sache, wenn du dein Leben reflektierst, wo du sagst, wenn dieser Umstand eintrifft, wenn ich diese Situation erreiche, dann. So, und jetzt waren da Leute, die hatten das ja alles. Und dementsprechend habe ich ganz genau hingehört und Seroberto, der hat die angeschaut und hat dann im Endeffekt gesagt, bei aller kurzfristigen Freude, das wissen wir alle, nach kurzer Zeit merkt man schon wieder, dass es final dich nicht in deinem Herzen zufriedenstellt. Weil wir ohne was in diese Welt gekommen sind und nicht vergessen dürfen, dass wir eines Tages genauso wieder gehen müssen. Und die Frage ist, was bleibt am Ende von unserem Leben noch übrig? Und Seroberto hat dann das zitiert, was Jesus gesagt hat aus Matthäus 16, 26, nämlich, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei sein Leben zu verlieren? Und obwohl wir das wissen, ja, dass die Dinge irgendwo vergänglich sind, sind wir trotzdem so viel darum bemüht, in unserem Leben die Welt zu gewinnen, weil wir denken, wenn ich das mal noch erreicht habe, dann, und setzen unsere Hoffnung auf Dinge, die eigentlich nur Jesus uns geben kann. Nur wenn man es dann erreicht, um irgendwann zu merken, dass es doch nicht final uns das gibt, was wir vielleicht uns davon erhofft haben. Und wir vergessen die wichtige Lektion, die auch im Buch Prediger steht, die Salomo, auch nachdem er so über das Leben nachgedacht hat, von sich gegeben hat, nämlich in Prediger 3, Vers 11, da heißt es, er, Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, uns Menschen, ins Herz gelegt. Also Gott hat alles vortrefflich durchdacht, gemacht zu seiner Zeit und er hat auch die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Das heißt, unser Leben ist nicht nur begrenzt auf das Hier und Jetzt. Die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Glauben wir wirklich, dass wir das Ewige in uns mit vergänglichen Dingen final stillen können? Ich denke nicht. Das Ewige in uns, was Gott in uns reingelegt hat, das kann nur durch den Ewigen selber final gestillt werden. Durch das, was nicht vergeht, durch das, was wirklich bleibt. Und genau das möchte Jesus uns schenken. Und genau deshalb bin ich bei diesem einen wichtigen Punkt heute, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Nämlich, Jesus ist der größte Schatz, den du in deinem Leben finden kannst. Jesus ist der größte Schatz, den du in deinem Leben finden kannst. Warum? Weil er dir etwas anbietet, was für immer bleiben wird, was nicht eines Tages wegbrechen wird. Und weil er der Einzige ist, der dafür sorgen kann, dass unser Leben, dass unsere Seele nicht verloren geht. Und genau dafür geht er an dieses Kreuz von Golgatha. Er lebt dieses Leben, was wir nicht leben konnten, in vollkommener Perfektion, ohne Schuld. Und als Einziger nicht den Tod verdienen, geht er an dieses Kreuz, um für uns zu bezahlen. Und aufzuerstehen von dem Tode, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Und wenn wir jetzt über das ewige Leben nachdenken, dann gibt es im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Vielleicht hast du dir die Frage schon mal gestellt, okay, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, wenn es ein ewiges Leben gibt, wie bekomme ich das, wie komme ich da eigentlich hin? Dann gibt es zwei Antworten biblisch. Die erste lautet, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Problem ist nur, dass keiner unter uns sitzt, der das in vollkommener Perfektion immer und zu jeder Zeit gelebt hat. Es wird daran sichtbar, wenn man die 10 Gebote zum Beispiel anschaut. Ja, nicht stehlen, nicht lügen, nicht Ehe brechen, nicht begehren. Weil wenn du deinen Nächsten liebst, dann belügst du nicht. Wenn du deinen Nächsten liebst, dann bestiehlst du nicht. Und man merkt recht schnell, diesen Maßstab für ewiges Leben, den Jesus immer wieder gesetzt hat, den erfülle ich nicht. Okay, erste Option ist keine für mich. Was ist die zweite Option? Im Glauben an Jesus Christus, der für meine Schuld bezahlt hat, das zu empfangen, was ich selber nicht tun konnte. Dieses Geschenk anzunehmen und ihm nachzufolgen. Weil die Schrift, die Bibel, verspricht uns, jeder, der an ihn glaubt, an diesen Jesus, wer an ihn glaubt, der wird nicht umkommen. Und deshalb schreibt Petrus in seinem Brief, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 7, ein wunderbares Statement. Er sagt, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Euch nun, die ihr glaubt, also nicht für jeden ist Jesus kostbar, das ist mir durchaus bewusst, aber für euch, die ihr das verstanden habt, für euch, die ihr glaubt, Für euch bedeutet Jesus die Kostbarkeit. Weil wer sein Vertrauen auf ihn setzt, der wird das wahre, das ewige Leben haben. Und weil das nur er geben kann, ist es so unvergleichlich kostbar. Und ich möchte noch kurz mit dir über den Gedanken nachdenken. Ja, kostbar. Wer oder was ist dir wirklich kostbar? Wenn wir uns diese Frage stellen, dann sind es normalerweise nicht nur wertvolle Dinge. Es sind auch nicht nur so ein bisschen spezielle Dinge, sondern wertvoll sind dir normalerweise die Dinge, von denen es keine anderen und keine besseren gibt, die einzigartig sind. Ich habe mir so gedacht, was für eine wunderbare Beschreibung für den Herrn Jesus Christus. Er ist kostbar, er ist einzigartig, es gibt keinen anderen und es gibt vor allen Dingen keinen besseren als ihn. Das lesen wir in der Bibel. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das ist der Grund, warum Jesus Christus so unvergleichlich kostbar ist. Und weißt du, er weiß, wovon er redet. Jesus weiß wirklich, wovon er redet. Ich meine, man kann ja an viele Orte gehen heutzutage, auf den Weltmarkt der Religion und so weiter und Philosophien sich Gedanken machen über das Leben nach dem Tod. Aber Jesus, er weiß wirklich, wovon er redet. Warum? Ich glaube, wir alle, wenn wir Fragen haben über etwas, dann wollen wir zum Fachmann gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wurst kaufen möchte, dann gehe ich nicht zum Schuhmacher. Ja? Und wenn ich meine Schuhe besohlen lassen möchte, dann gehe ich nicht zum Metzgermeister damit. Und wenn ich mein Auto irgendwie kaputt gefahren habe, dann suche ich nicht das nächste Pfarramt auf und sage, entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, mein Auto ist kaputt, sondern für ein kaputtes Auto, dafür ist die Werkstatt zuständig. Das heißt, überall gehen wir zum Fachmann. Wer ist jetzt der Fachmann dafür, über die Fragen nach dem Leben und in Bezug auf Gott? Wo gehen wir hin? Die Pfarrer sind auch keine Fachmänner. Aber es gibt einen. Es gibt einen Fachmann, der bestimmt von den Dingen reden konnte, die ewigen Dinge und das Leben danach. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Denn er war selber tot und ist wieder lebendig geworden. Er war selber tot und ist wieder lebendig geworden. Deshalb ist er derjenige, der bestimmt von diesen Dingen reden kann. Und die Frage ist, wo gehen wir hin, wenn wir Antworten darauf suchen? Gehen wir zum Fachmann oder wo suchen wir uns Lösungen auf diese Frage? Und wie Wilhelm Busch so schön gesagt hat, als ihn mal ein junger Mann gefragt hat und zu ihm gesagt hat, ja, er redet so viel vom Tod und so bei einer Jugendveranstaltung, wir sind doch alles junge Menschen und wir haben doch das Leben vor uns, reden Sie doch nicht so viel vom Tod, weil nach dem Tod ist eh alles aus. Da hat Wilhelm Busch ihn gefragt, ob er das denn ganz bestimmt weiß. Dann hat er gesagt, ja, so ganz bestimmt kann es keiner wissen. Dann hat er gesagt, doch, ich muss es aber wissen. Und nachdem er dann ihm erzählt hat, warum Jesus der einzige Fachmann ist, hat er am Ende gesagt, wenn also ein Professor oder ein junger Mann zu mir kommt und sagt, nach dem Tod ist alles aus, dann sage ich ihnen, sehen Sie es mir nicht nach, aber Sie wissen nichts davon. Sie waren nämlich nur nicht tot. Ich halte mich lieber an den einzigen Fachmann, der bestimmt von diesen Dingen reden kann. Und Jesus, ihm wurde diese Frage gestellt und was hat er gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Als seine Jünger zu ihm gekommen sind und gefragt haben, ja, was passiert eigentlich danach, was ist eigentlich der Weg dorthin zum ewigen Leben, da hat er ihnen eine klare Antwort gegeben. Und aus diesem Grund ist Jesus so unvergleichlich kostbar, weil er der Einzige ist, nicht irgendein Weg, nicht irgendein Leben, sondern der Weg, die Wahrheit und das Leben, was ihn so unvergleichlich kostbar macht. Und ich weiß, in der heutigen Zeit ist das schon ein herausforderndes Statement. Aber ich möchte noch ein weiteres hinterher schieben, weil ich glaube, Wahrheit muss immer absolut sein. Wahrheit muss immer absolut sein. Warum sage ich das? Ich möchte es mit einem kurzen Beispiel deutlich machen. Ich war vor nicht allzu langer Zeit, war ich in der Tankstelle bei uns zu Hause. Ich habe da einen guten Freund, der ist Nürnberg-Fan. Und der ist auch gläubig. Seit ein paar Jahren, der hat Kontakt mit mir aufgenommen, damals, als ich zum FCN gewechselt bin, weil ich aus dem gleichen Dorf kam, das war für ihn eine coole Sache und wir haben uns irgendwo angefreundet und bis heute Kontakt. Und er hat irgendwann gesagt, komm doch mal in die Tankstelle vorbei. Und ich bin da mal wieder vorbeigeschaut, da hat er mir eine Kollegin vorgestellt, mit der er immer wieder über den Glauben redet, ja, katholisch aufgewachsen, dann zum Islam konvertiert, hat einen Moslem geheiratet. Und wir kamen ins Gespräch und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, es ist ja auch nicht so wichtig so, es ist ja im Endeffekt eh alles dasselbe Gott. Am Ende des Tages vielleicht, es ist ja das Gleiche. Das ist ja ganz egal jetzt so. Ich habe irgendwie so gedacht, ich weiß auch nicht so richtig. Wenn man sich mit der Thematik mal auseinandersetzt, dann merkt man vielleicht, dass es nicht so leicht ist. Da habe ich sie gefragt, ob sie mir mal ihr Handy geben kann. Dann hat sie mir ihr Handy, ich habe jetzt meins leider nicht da, aber Thorsten, vielleicht kannst du mir ganz kurz mal dein Handy geben. Ja. Dankeschön. Nee. So, danke. So, ich habe das genommen von ihr, das Handy, habe es mir in die Tasche gesteckt und bin einfach rausgelaufen. Da ist sie mir ganz schnell hinterhergekommen und hat gesagt, Moment, was soll das jetzt, mein Handy? Da habe ich gesagt, hä, du hast mir doch gerade geschenkt. Freiwillig. Mir einfach dein Handy gegeben. Ich habe dich gefragt und du hast mir gegeben. Sagt sie, nee, Moment. Dann gib mir mein Handy zurück. Da habe ich gesagt, nee, du hast mir doch geschenkt. Da sagt sie, nee, ich habe es dir nicht geschenkt. Sag ich, ja, okay, das ist jetzt halt deine Wahrheit und das ist meine und wir haben beide recht, also schönen Tag noch. Und ich glaube, sie hat dann recht schnell verstanden, was ich damit sagen wollte und was im Alltag auf keinen Fall funktioniert, wo jeder sagt, das ist absurd. Da sind wir schnell dabei, wenn es um das Thema Glaube geht, dass so sagen, ja gut, am Ende des Tages ist ja eh alles dasselbe. Aber das war nie das, was Jesus wollte. Er hat die Antwort gegeben auf diese Frage und er ist derjenige als Fachmann, der bestimmt von diesen Dingen reden kann. Frage, wo möchtest du deinen Durst nach Leben, der final in dieser Welt nicht gestillt werden kann? Wo möchtest du diesen Durst nach Leben stillen? Gehst du zur Festtafel der Welt, die im ersten Moment vielleicht verlockend ausschaut, die teuer ist, aber dann doch irgendwann recht schnell in ihrem materiellen Anliegen unbefriedigend wird? Oder gehst du zur Festtafel des Herrn, die überreich ist an Barmherzigkeit und Gnade, wo die Seele wirklich gesättigt wird? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Bundesligaspieler auf einer Hochzeit und ich habe die Trauung dort gemacht und er kam danach zu mir her und hat mir seine Geschichte erzählt und hat gesagt, weißt du was, das, was du gesagt hast, das stimmt. Ich war mit 19 Millionär, ich hatte alles, was ich wollte. Aber ich habe mittlerweile eine Sache festgestellt, die ganzen Urlaube, die Häuser, das Essen, all diese Dinge, auch wenn es mir vielleicht eine kurzfristige Freude gegeben hat, es ist mittlerweile alles normal. Es muss doch mehr geben im Leben. Und genau dieses Mehr, das möchte uns allen Jesus Christus schenken. Vielleicht heute Morgen das erste Mal. Oder wieder ganz neu ins Bewusstsein rufen, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Und aus diesem Grund hat Charles Spurgeon, großer Prediger, mal gesagt, niemals bist du so reich, wie wenn du alles, was du hast, in die Hand des Herrn legst. Niemals bist du so reich, wie wenn du alles, was du hast, in die Hand des Herrn legst. Und je mehr du und ich das verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, je mehr dieser Glaube etwas Persönliches in deinem und in meinem Leben wird, wird er dir kostbar werden, wird er dir zur Freude werden. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Weil wenn das wahr ist, was du heute Morgen gehört hast, ja, dann gibt es definitiv, wie ich eingangs auch gesagt habe, keine bedeutendere und keine kostbarere Sache und keine wichtigere Frage, die wir in unserem Leben klären sollten, als diese, wer Jesus Christus wirklich ist. Und wie reich sind wir doch beschenkt. Wie reich sind wir doch beschenkt, wenn uns das wirklich aufgehen darf, dass es um ihn geht und dass es sich wirklich für ihn mit voller Hingabe zu leben lohnt. Weil alles andere wird eines Tages wie der Wind da weggehen. So wie bei mir der Fußball irgendwann weggeflogen ist. War eine schöne Sache, aber es war nicht das Final. So wie viele andere Dinge irgendwann wegfliegen werden, das, was Jesus uns anbietet, wenn auch Himmel und Erde vergehen werden, das wird nicht eines Tages wegbrechen, sondern es bleibt für alle Ewigkeit. Und genau deshalb lohnt es sich, für ihn zu leben. Ich möchte beten mit uns. Lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns siehst, dass du uns kennst, dass du weißt, wo wir stehen. Und dass du auch weißt, wie oft wir unsere Hoffnung auf andere Dinge setzen als auf dich. Wie oft wir in rissigen Zisternen, die das Wasser nicht halten können, unseren Durst versuchen zu löschen und dich, die Quelle lebendigen Wassers, nicht beachten. Und ich danke dir, dass du trotzdem mit offenen Armen dastehst, dass du uns immer wieder erinnerst, dass du uns Antwort gegeben hast, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns Klarheit zu schenken, Antworten zu schenken auf die Frage, wofür es sich wirklich zu leben lohnt, wo es wahres Leben gibt und was nach dem Tod passiert und all diese Dinge. Und du hast gesagt, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch dich, und das macht dich so einzigartig, das macht dich so besonders, weil es keinen anderen und keinen besseren gibt als dich. Und ich bete, Herr, dass du durch deinen Geist uns das heute Morgen aufschließt. Wie viele Menschen habe ich getroffen, die irgendwann an dem Punkt waren, wo sie alles hatten, wo sie immer gedacht haben, wenn ich das habe, dann, nur um dann zu merken, dass es nicht die Antwort auf alle Fragen ist, Herr. Und wir wollen davon lernen und wollen hinhören, was Salomo erlebt hat, aber auch was ein Seroberto oder viele andere erlebt haben. Dass es echten Reichtum nur bei dir zu finden gibt. Etwas, das nicht wegbricht und für immer bleibt. Und ich bete, Herr, dass du wirklich uns segnest mit dieser Erkenntnis und dass wir lernen entsprechend mit Freude und Frieden im Herzen und voller Hingabe dir nachzufolgen, weil du es wirklich wert bist. Amen. Das nehme ich mit.